im Gespräch.
Herzlich willkommen, sagt Birgit Dahlheimer. In den ersten Wochen der Pandemie wurden sie in vielen Ländern, auch in Österreich, beklatscht. Systemerhalterinnen und Erhalter in den Supermärkten, den Spitälern und den Pflegeheimen. Das war zwar ganz nett, aber echte Anerkennung sieht anders aus, meint Christine Brandner. Sie ist diplomierte Fachsozialbetreuerin in Altenarbeit. Über sie, ihre Arbeitskollegen und allermeistens Kolleginnen und deren Arbeitsbedingungen wurde speziell in den vergangenen 2 Jahren in der Öffentlichkeit häufig gesprochen. Viel seltener kamen sie selbst zu Wort. Heute ist Christine Brandner zu Gast bei Im Gespräch. Sie arbeitet seit 23 Jahren im Bezirksaltenheim in Neuhofen an der Krems in Oberösterreich. Seit fast 30 Jahren ist sie in der Altenpflege tätig. Zunächst Schneiderin und Verkäuferin, machte Christine Brandner 1993 bei der Caritas eine 2-jährige Ausbildung zur Altenpflegerin. Sie war damals alleinerziehende Mutter 2 Kinder und es war oft schwierig, sagt sie, aber sie hat sich mit der Ausbildung den Weg zu ihrem Traumberuf erfüllt. Christine Brandner findet ihre Tätigkeit auch nach so vielen Jahren immer noch erfüllend und bereichernd, trotz der physischen und psychischen Belastungen, die sie mit sich bringt. Arbeitstage von 12 Stunden, Tag- und Nachtdienste im Radldienst, emotionale Herausforderungen durch Leid und Sterben, Arbeitsdruck durch ständige Personalknappheit, geringe Bezahlung, wenig Anerkennung in der Gesellschaft. Ende Mai 2022 hat die Regierung die Eckpunkte ihrer Pflegereform vorgestellt. 1 Milliarde Euro soll demnach bis zum Ende der Gesetzgebungsperiode 2024 für Verbesserungen im Pflegeberuf, in der Ausbildung und der Pflege durch Angehörige zur Verfügung gestellt werden. Davon sollen unter anderem ein Gehaltsbonus für die Angestellten, Praktikumsmonate und Stipendien während der Ausbildung bezahlt werden. Für Nachtdienste gibt es Zeitguthaben, ab einem gewissen Alter eine Urlaubswoche jährlich zusätzlich. Es gibt Neuerungen in der Ausbildung und Erleichterungen für ausländische Pflegekräfte. All das freut sie und war dringend notwendig, sagt Christine Brandner vorsichtig optimistisch im nun folgenden Gespräch mit meiner Kollegin Judith Brandner. Es blieben zwar noch einige offene Baustellen, wichtig ist ihr aber auch zu betonen, es ist ein wunderschöner Beruf.
Sie hören Judith Brandner im Gespräch mit der Altenpflegerin Christine Brandner.
Mir gegenüber im Landesstudio Oberösterreich sitzt Christine Brandner. Und für die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt vielleicht wundern über diese Namensgleichheit, das ist reiner Zufall. Wir sind weder miteinander verwandt noch verschwägert. Also Frau Christine Brandner ist meine Gesprächspartnerin heute. Sie ist diplomierte Fachsozialarbeiterin in der Altenarbeit und wir haben gerade gesprochen, da gibt es ja sehr, sehr viele Bezeichnungen.
Ich bin jetzt schon seit fast 30 Jahren in dem Beruf und da hat es schon etliche Namen gegeben. Pflegehelfer, Altenbetreuer, Altenfachbetreuer und jetzt sind wir Fachsozialbetreuer und dann hat es noch eine Ausbildung gegeben zum Diplom für Altenarbeit und die habe ich dann eben noch gemacht, 2010. Und jetzt bin ich diplomierte Fachsozialbetreuerin in Altenarbeit.
Jetzt sind Sie ja seit 30 Jahren in der Altenpflege tätig, seit 23 Jahren im Bezirksaltenheim Neuhofen an der Krems in Oberösterreich. Was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie gehört haben, die Pflegereform kommt jetzt?
Grundsätzlich begrüße ich, dass das jetzt wieder mal angeschaut wird und dass da Veränderungen gibt. Werden wir halt auch sehen, was da wirklich umgesetzt wird, ob dann wirklich ein bisschen Geld in den Tank genommen wird und dass das dann eben beim Arbeiter ankommt. Und grundsätzlich macht mir ein bisschen nachdenklich, weil sie sagen, für 2 Jahre, was ist noch die 2 Jahre?
Der Gesundheitsminister hat gemeint, es wird ganz sicherlich über die 2 Jahre hinaus verlängert werden. Aber es ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man da Sicherheit haben sollte. Jetzt, wenn wir ganz kurz noch einmal die Eckpfeiler sagen, eben 1 Milliarde soll in die Hand genommen werden, hauptsächlich für Gehaltserhöhungen für die Bediensteten im Pflegebereich. Es soll 1 Urlaubswoche mehr geben ab 43 Jahren. Und wenn jemand Nachtdienst macht, dann soll er oder sie dafür 2 Stunden Freizeit mehr bekommen. Was sollte denn die Reform eigentlich beinhalten, dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen wirklich zufrieden sein können? was fehlt jetzt und was ist total super?
Ja, was fehlt jetzt? Grundsätzlich, dass jetzt das Geld in die Hand nehmen, finde ich gut. Nachdenklich muss man, wenn sie das Geld vielleicht annehmen für die, was zum Ausbilden sind, dass das leistbar wird, die Ausbildung. Dass ich, wenn ich mich da für den Beruf entscheide, dass ich mir das leisten kann. Und ich habe dann Wochenende, Nacht, Sonn- und Feiertagedienst. Auch wenn ich dann was dazu kriege, die 2 Stunden. Aber es muss euch dann auch möglich sein, dass ich die Stunden, weil die dürfen nicht ausbezahlt werden, die müssen abgebaut werden, die Nachguthabenstunden, was ich da dazu kriege. Das darf ich nicht ausbezahlen. Und das muss dann auch wieder gegeben sein, dass das mir in Freizeit wieder vergolten wird.
Das heißt, da braucht es natürlich dann mehr Leute, die dort arbeiten, weil sonst geht es sich nicht aus.
Nein, sonst geht es nicht aus.
Wir werden dann die einzelnen Punkte noch aufdröseln im Laufe des Gesprächs. Vielleicht vorweg, wir haben ja im Jahr 2000, liebe Frau Brandner, schon einmal eine Sendung miteinander gemacht über Arbeitszufriedenheit. Und Sie waren damals eben sehr zufrieden mit Ihrem Job. Sie haben ja mit großer Begeisterung davon erzählt, dass Sie sich, damals waren Sie 35, so viel kann ich verraten, erzählt, dass Sie sich eben einen Traum erfüllt haben und diese Ausbildung gemacht haben. Wollen Sie das unseren Hörerinnen und Hörern erzählen?
Ja, ich kann das heute wieder bestätigen, dass der Traum in Erfüllung geht, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Ich habe damals die Ausbildung neben meine Kinder gemacht.
Und die Ausbildung zur Altenpflegerin.
Zur Altenpflege, ja, genau. Die habe ich neben meine Kinder gemacht. Damals war es genauso schwierig auch, weil ich bin arbeiten gegangen, 3 Tage, 2 Tage Schule und 2 Tage Praktikum. Da kriegt man kein Geld. Und das waren 1200 Stunden. Und das muss man in 2 Jahren unterbringen, neben die Kinder. Aber ich habe es nie bereut, keinen einzigen Tag. Ich denke mir, ich habe so eine schöne Arbeit und habe dann in meinen letzten Jahr, also in der Schule, schon eine Anstellung bekommen bei der Caritas und habe dann schon was dazu verdienen können. Und so habe dann schon was verdient.
Und was haben Sie da gemacht bei der Caritas?
Da war ich schon Betreuerin. Da bin ich schon in die mobile Hauskrankenpflege gefahren. Das war wirklich toll, weil ich war schon in der Schule und habe schon Erfahrung gehabt in meiner Arbeit.
Waren Sie da Alleinerzieherin?
Ich war Alleinerzieherin, ja. Und ich habe dann gewusst, meine Tochter kommt in eine höhere Schule, die muss ich auch mehr bezahlen. Und dann gedacht, ja, da muss ich mir dann schauen, dass ich ein bisschen mehr habe als wie im Verkauf.
Und Sie haben 2 Kinder?
Ich habe 2 Kinder, ja.
Eine mittlerweile sind Sie groß, erwachsen?
Ja, 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 mittlerweile sind 36 und 35 und...
Man muss jetzt sagen, Sie sind ja ursprünglich, glaube ich, Schneiderin gewesen, gelernte, und haben dann auch im Verkauf gearbeitet.
Genau.
Wie war denn das? Wieso haben Sie sich für die Altenpflege entschieden und wie war da so diese Laufbahn?
Ich habe in meinem Umkreis auch eine Dame gehabt, bei der ich als Kind aufgewachsen bin, sozusagen. Wir waren eine sehr große Familie und haben daheim nicht so viele Betten gehabt zum Schlafen. Also haben wir immer zum Nachbarn gehen müssen schlafen. Am Abend mein Bruder, mein Zwillingsbruder und ich. Und in der Früh sind wir aus Flaschen angeführt und wieder heimgegangen. Da waren wir so 3. Und die Dame war auch schon älter und wir waren immer bei ihr eigentlich. Und wir waren, also bis dass die Dame auch verstorben ist, vor 10 Jahren, immer bei ihr und habe immer Kontakt gehabt. Das war wie eine zweite Mama.
Das heißt, da sind Sie mit alten Menschen in Berührung gekommen und das hat Ihnen eigentlich gefallen?
Ja, genau. Das hat mir sehr gefallen, weil das war so eine gute Seele. Und ich denke heute noch oft an sie, weil ich mir denke, ja, wer tat das heute noch, dass du einfach deine Nachbarkinder bei dir schlafen lässt, in deinem Schlafzimmer. Und wir haben Milch gehabt, wir haben ein Brot gehabt, wir haben Kartoffeln gehabt, wir haben auch das Essen manchmal gekriegt. Und ja, weil haben wir daheim das auch alles gehabt, aber weil es jetzt zum Schlafen bei 7 Kindern immer zwingend war. Und durch die Altenheimbesuche, was ich dann gemacht habe, auch mit ihr, weil es dort schon Bekannte gehabt hat, die Dame, bin ich da irgendwie eingewachsen. Und daheim hat auch die Oma gelebt, muss man auch sagen. Das war auch immer recht schön.
Wo war denn das?
In Eckendorf, im Traunkreis.
Also im ländlichen Oberösterreich.
Ja, genau, im ländlichen.
Das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen, dass es Wohnverhältnisse gibt oder dass es Familien gibt, wo die Kinder nicht ein eigenes Bett haben.
Nein, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nein, wir waren 7 und ich muss jetzt auch sagen, meine 2 Elternbrüder, wie wir dann größer waren, sind Bäcker geworden. Die sind natürlich dann in der Nacht nicht da gewesen, dann ist es auch wieder leichter geworden. Ja, das kann man sich halt wirklich nicht vorstellen.
Was haben denn die Eltern gearbeitet?
Mein Papa war in der Föst, der hat beim Hochofen gearbeitet, sehr, sehr schwer. Und die Mama war zu Hause und Heimarbeit. Viele Stunden sind wir da auch gesessen bei der Heimarbeit. Sie hat Schuhe genäht, sie hat die Gablonzer Perlen gemacht. Ja, das waren Perlen Und die hat man aneinander gefällt oder zusammengeklipselt. Und da hat man so lange Ketten gemacht. Ein Luster, glaube ich, haben sie auch gehabt.
Ja. Und man hat es dann in die Firma gebracht?
Ja, das ist abgeholt worden, ist gebracht worden und abgeholt worden.
Und hat halt pro Stück wahrscheinlich bezahlt gekriegt?
Ja, ganz wenig. Ich glaube, das war ganz wenig damals.
Also die Liebe zu alten Menschen oder zum Umgang mit alten Menschen, die kommt schon aus der Familiengeschichte irgendwie?
Eigentlich schon, ja. Ja.
Wenn Sie sagen, es ist so ein schöner Beruf oder eine Berufung sogar, was ist das Schöne dran?
Dass jeder Tag anders ist in dem Beruf. Man kann nie sagen, man kommt in die Arbeit und heute ist der gleiche Tag wie in den letzten Tag, wie man gegangen ist. Es ist jeden Tag was anders. Wie heute die Bewohner, wie es einer wieder geht, was am Programm steht natürlich, auch was vom Haus her ist, was man halt vorbereiten kann, welche Jahreszeit. Viele Kompetenzen kommen da zusammen. Ja. Viele schöne Sachen.
Es ist ein schöner Beruf, sagen Sie, und dann fragt man sich eigentlich, warum es so wenig Nachwuchs gibt und warum es so viel Wechsel auch gibt. Und da möchte ich ein paar Zahlen dazu nennen. Es sind ja ungefähr 127.000 Menschen in der Pflege und Betreuung, viele in Teilzeit, und rund 60.000 in der Langzeitpflege, so wie Sie in der Altenpflege. Aber ein Viertel möchte den Beruf wechseln, nach Umfragen von der Statistik Austria. Und nach einer Studie vom Gesundheitsministerium sagen 65% aller Befragten im Pflegesektor, es ist unwahrscheinlich, den Beruf bis zur Pension auszuüben. Das ist ja eigentlich ein Alarmsignal. Also es ist ein schöner Beruf, aber offenbar auch so fordernd und so schwer. Jetzt möchte ich mit Ihnen ein bisschen eben diese schönen Punkte und auch die schwierigen herausarbeiten. Sie sind ja auch Betriebsrätin seit vielen, vielen Jahren. Seit Sie im Heim in Neuhofen an der Krems sind. Mit welchen Fragen kommen denn die Kolleginnen zu Ihnen als Betriebsrätin? Und ich sage jetzt Kolleginnen, weil es, wie man dann noch sagen werden, 85% ja weiblich sind. Also die Pflege ist weiblich.
Der Dienstplan ist immer ein Thema. Die Urlaube abbauen ist ein Thema. Die Überstunden ist ein Thema. Das Einspringen natürlich oder halt auch Sonn- und Feiertagdienst, wenn die Kinder noch kleiner sind, müssen wir das auch machen. Ja, das ist wirklich, sind große Themen.
Wahrscheinlich sind die Arbeitszeiten ein Grund, warum viele dann wieder gehen oder den Beruf nicht so attraktiv finden. Wie schaut denn das aus, wenn Sie mal versuchen, Ihren Tagesablauf zu schildern, so einen typischen Tag?
Also ein Tag beginnt um 7 Uhr bei uns. Da ist vorher eine Dienstübergabe, dass man weiß, was so passiert ist in der Nacht. Und dann kommt man auf die Station, kann man nur nachlesen, ob was Besonderes war. Jetzt hat man ja einen Computer, das hat man früher nicht gehabt. Und dann wird das Frühstück vorbereitet und dann kommen ja wahrscheinlich schon die ersten Glocken. Und dann grundsätzlich ist bis Mittag ungefähr Pflege bis 11 Uhr sicher.
Was heißt das genau?
Waschen, anziehen, baden, Frühstück eingeben.
Also für die, die nicht mehr selber essen können.
Genau, das ist der Großteil. Also der Großteil von, wenn ich jetzt einmal so erklären darf, wenn Sie eine Station haben mit 22 Bewohnern, sage ich, 3 Bewohner können Sie vielleicht nur selbstständig alleine was machen. Die anderen brauchen alle Betreuung.
20 brauchen Betreuung. Mhm.
20 brauchen sicher Betreuung. Und da rede ich von Aufstehen, Toilette gehen, Körperpflege machen, anziehen, Frühstück herrichten, Essen eingeben, ja, herrichten, wenn ein Arzttermin hat, Rettung bestellen oder wenn es mir nicht so gut geht, einen Arzt holen.
Sind Sie da zu zweit oder?
Die meiste Zeit sind wir zu dritt. Für die 20, wenn halt wer krank wird oder es fällt wie aus, bis zu zweit. Das kann auch natürlich passieren, aber man schaut schon, dass dann wieder wer kommt. Aber grundsätzlich bist du ja zu dritt.
Dann ist aber der Vormittag eh schon um.
Ja, das geht ganz schnell. Das geht ganz, ganz schnell. Weil, ja, man hat grundsätzlich so 2-3 Bewohner zum Baden. Das teilt man sich so auf für die ganze Woche. Ja, die anderen brauchen so die Körperpflege und da sind auch halt Glocken. Und dann redet man nicht davon, dass jetzt wer zum Beispiel gestürzt ist oder es schreit da so wer oder Demente kommen in andere Zimmer oder er versucht halt den Ausgang, wo man halt auch beschäftigt ist, dass man
ja, aufpasst, dass sie aufpasst. Nicht davonlaufen.
Genau. Und dann ist es 11.
Genau, und um 11:30 oder 12 so gibt es Mittagessen.
Mittagessen, genau.
Wie ist das eingeteilt mit den Essenszeiten?
Also zwischen 7 und sagen wir, 9:30 so ist Frühstück. Und von 11:30 bis 11:45 ist Mittagessen. Und um 14 Uhr ist wieder Kaffee. Und um 17 Uhr ist wieder Abendessen.
Also zwischen Frühstück und Mittagessen ist eigentlich ein sehr kurzer Abstand.
Ja, genau. Ja.
Ist das wegen der Dienstplaneinteilung? Oder?
Ja, genau. Und Mittagspausen dann, weil das sollte jeder mal in die Pause kommen. Von 12 bis 1, immer eine Stunde jeder, 12:30 und der andere um 1.
Man wechselt sich dann ab, sodass
genau.
jeder seine Pause
dass immer
kriegt.
Wer da ist. Ja, genau.
Und immer wer da ist, natürlich.
Ja. Dass immer wer in der Station ist.
Genau. Mhm. Weil Sie die Glocke erwähnt haben, das heißt, also da läuten dann die Leute.
Genau.
Und warum läuten die Leute?
Toilettentraining, im Kosten nachschauen, die Handtaschen was nachschauen, das Gesicht nochmal einschmieren, die Füße nochmal sind kribbelig oder sind brauchen sie, oder Kopfschmerzen oder ja. Oder ein Telefonat, das, was man dann, oder halt das Handy, was man immer sucht, was manche vielleicht noch haben, oder ja, ganz verschiedene Dinge, oder nur Schmerztabletten, ja.
Also es sind so Dinge des täglichen Lebens, mit denen die Leute im Altersheim einfach auch nicht mehr so gut zurechtkommen.
Genau, ja, genau.
Und da reden wir noch gar nicht von den gröberen Unfällen.
Nein.
Dass jemand stürzt,
nein.
oder?
Nein, da reden wir von dem noch gar nicht. Das ist alles zwischendurch noch zum Erledigen.
Wie oft kommt es dann vor, dass, sagen wir, 10 Dinge gleichzeitig passieren und man wirklich nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht?
Da muss man dann immer relativ denken. Wer ganz laut schreit, ist immer bei mir, dann geht es nur gut. Wenn es umso ruhiger wird, muss man ein bisschen schneller gehen, weil da denken wir immer, ja, da kann wir nicht so, aber solange wir schreit, dann funktioniert es nur, ist, denken wir, dann kann man schreien. Aber man kann immer nur eins ums andere und dann wahrscheinlich das Telefon nimmt man dann gar nicht mehr, hebt man nicht mehr ab und erledigt eins um den anderen. Man hat nur zwei Hände. Es funktioniert nicht anders.
Also wenn ich jetzt rechne, Sie beginnen um 7 Uhr. Es sind eigentlich 12 Stunden dann.
Ja.
Also 11 Stunden abzüglich der Pause.
Genau.
Ja.
Und dann um 19 Uhr beginnt der Nachtdienst bis 7 Uhr in der Früh.
Wie viele sind im Nachtdienst auf einer Station oder auf wie viele Patienten kommen die Nachtdienste?
Also 100 Einwohner sind 2 Mitarbeiter.
Da darf aber nichts passieren.
Nein, da darf nichts passieren. Nein. Aber du bist zu zweit.
Wie läuft denn so ein durchschnittlicher Nachtdienst ab?
Du gehst zuerst einmal den ersten Rundgang und sagst jedem gute Nacht und die Nachttabletten werden dann erst nach 20 Uhr verabreicht. Und wünscht dir eine gute Nacht und tust das vielleicht noch einmal positionieren, also so, wenn er sagt, der liegt jetzt nicht gut oder so, dass man das noch riecht. Und ja, da dauert es ja schon bis 10 Uhr mindestens 10:30. Da weiß dann aber noch wieder Glocken vielleicht dazwischen. Oder es kommt noch wer heim, also ist noch wer vielleicht auswärts gewesen oder kommt mit der Rettung zurück oder sowas. Ja, dann ist Mitternacht. Dann hast du ja Glockengänge, weil dann irgendwer wird immer munter. Oder du hast dann, sage ich, jemanden, der was Tag und Nacht verwechselt, den nimmst du gleich mit beim Rundgang am besten. Der geht mit dir. Und dann dauert es ein bisschen länger. Und dann ist es Mitternacht, dann fängst du wieder einen Rundgang an. Dann hat man halt auch dann schon Einlagen zum Wechseln. Die kontrolliert man gut.
Also bei Inkontinenten?
Bei Inkontinenten Menschen wieder umpositionieren. Die meisten Kinder sind nicht alleine umdrehen. Also sagen umpositionieren. Und dann ist 2:30 in der Früh. Und zwischen 4:30, 5 fängst du den letzten Rundgang an. Da werden dann halt schon wieder ein bisschen mehr munter. Oder die ersten. Und dann wirst du wieder umpositionieren. Einlagewechsel vielleicht. Und dann ist 7 Uhr. Und dann ist man gesegnet, wenn man ruhige Nacht gehabt hat und es ist niemand gestürzt. Und dann muss man halt auch sagen, ich meine, es ist Tag und Nacht gleich, wenn man Palliativ hat. Palliative Bewohner. Ja, da möchte man sich halt auch dazu sitzen, die möchte man auch betreuen, dass man, wenn keine Angehörigen da sind. Dann bleibt man auch ein bisschen bei einer sitzen, schaut man, was man noch machen kann, wie man es noch begleiten kann die letzten Stunden. Und
Sie meinen da jetzt Menschen, die im Sterben leben?
Ja, genau. Brauchen sie ein Medikament noch, was man verabreichen kann, gegen Schmerzen, dass sie keine Schmerzen haben.
Ich kann mir vorstellen, dass man da nicht sehr viel Zeit hat, dass man wirklich länger bei einem bleibt, wenn man zum Beispiel im Nachtdienst nur zu zweit ist.
Die Kollegen müssen da immer gut zusammenhalten und sagen, ja, bleib du da jetzt und ich mache das andere. Wenn halt wer stürzt oder wenn's wieder was außer passiert, dann muss man eh wieder weggehen.
Und funktioniert das in der Regel, dass man sich mit den Kollegen und Kolleginnen zusammenredet?
Ja, eigentlich schon, ja. Das ist um und auf für das Team.
Jetzt haben wir sozusagen einen Nachtdienst, einen Tagdienst gehört. Und wie ist die Abwechslung? Also nach dem Nachtdienst, haben Sie dann am nächsten Tag wieder Nachtdienst oder wie lange haben Sie frei?
Naja, das ist grundsätzlich verschieden. Eigentlich hat man nach dem Nachtdienst einen Ausschlaftag. Sollte nur einen Tag frei haben oder zwei. Es kommt darauf an, wie viele Stunden das jeder angestellt ist, natürlich auch. Aber grundsätzlich einen Tag nach dem Nachtdienst sollte man frei haben. Das braucht man dann schon wieder. Und es gibt halt auch Mitarbeiter, muss ich ehrlich sagen, die haben voll gerne Nachtdienst. Die mögen das voll gern. Und die anderen weniger. Und es kommt jetzt darauf an, kann ich gut schlafen nach dem Nachtdienst. Und manche können das weniger. Aber ja, es ist eigentlich ganz gut geregelt, muss ich sagen. Ja. Und dann, nächsten Tag ist man dann schon geredet. Und darum ist es gut, wenn man den nächsten Tag noch frei hat.
Und der übernächste geht dann quasi mit dem normalen Dienst wieder an?
Mit dem normalen Dienst wieder an, gell. Früher haben wir es so gehabt, haben wir Radl gehabt, 2 Tage und eine Nacht und 3 Tage frei. Und jetzt ist es halt individuell, das haben wir jetzt nicht mehr so. Als 40-Stunden-Kraft hat man das gehabt. 40 Stunden sind halt natürlich schon eine große Belastung. Ich bin immer 40 Stunden gegangen, muss ich jetzt auch sagen. Da braucht man schon auch für sich selber einen Ausgleich. Für das muss man schon auch sorgen, dass man wirklich auch einen guten Abstand wieder hat und einen Ausgleich hat. Dass man was anderes hat als wieder an die Arbeit.
Was macht man da? Was ist für Sie der Ausgleich?
Jetzt ist die Enkel, kochen und wandern, wirklich viel in der Natur draußen. Das ist mein, das Allerliebste.
Sie sind im Moment ja in Altersteilzeit, das heißt, da haben Sie nicht mehr so viele Stunden.
Nein, ich sage immer gesegnet und ich wünsche das vielen Mitarbeitern, dass sie das machen dürfen, wenn sie das Alter erreicht haben, weil das ist wirklich ein Geschenk.
Wie schaut denn das aus mit der Dienstplangestaltung? Wer macht denn den Dienstplan und was können Sie verlangen oder wie viel können Sie mitreden oder Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen natürlich?
Früher hat es bei uns die Pflegedienstleitung den Dienstplan gemacht. Jetzt machen wir die Wohnbereichsleitungen und man hat, als, ich sage jetzt, als 40-Stunden-Kraft haben wir sie 4 Tage wunschfrei, darf man sie eintragen, wenn man so ungefähr braucht. Also wenn ich weiß, ich habe einen Arzttermin, darf ich mir den eintragen. Und die Wochenende darf ich mir selber eintragen. Das wird schon alles berücksichtigt, natürlich, wenn es geht. Und manche Mitarbeiter können sich auch Nachtdienste eintragen, wenn es gut klappt, dass alle Dienste besetzt sind. Und sonst wird dann der Dienstplan eintragen, so wie er es fertigstellen muss.
Und da gibt es ja halt immer wieder Fälle wahrscheinlich, wo jemand dann nicht so zufrieden ist.
Genau, das ist immer. Dann hat er vielleicht eine Doppe noch gekriegt oder ein Wochenende mehr gekriegt oder genau einen Feiertag gekriegt. Und ja, es gibt halt immer wieder Thema mit dem Dienstplan.
Weil Feiertage, das muss man auch klar sagen, sind natürlich in einem Altenheim keine Feiertage.
Nein, genau. Das muss man sich auch, ich denke mir immer, wenn man sich für den Beruf entscheidet, wirklich gut anschauen. Man hat Sonn- und Feiertag, Nachtdienste. Und Sonn- und Feiertag redet besonders von Weihnachten, Ostern. Also von Leichnam oder Pfingsten nicht so ist wahrscheinlich kein Thema. Aber wenn Sie am Heiligen Abend dann in den Nachtdienst gehen und das wird nicht ausbleiben, dann muss man sagen, ja, ich habe so einen Beruf. Es ist auch ein Geschenk, der Heilige Abend in Altenheim. Und das muss man sich halt wirklich mit dem auseinandersetzen oder auch mit dem Partner dann, weil ja, der muss das auch tragen, dass meine Frau am Heiligen Abend oder Ostern nicht da ist.
Und die Kinder natürlich.
Und die
auch.
Kinder, ja.
Weil Sie gesagt haben, es ist auch schön, ein heiliger Abend im Altersheim. Wie läuft denn das ab?
Ich finde das besonders schön. Ich glaube, ich habe in meinen 23 Jahren erst, glaube ich, seit meinen Enkel ein bisschen an den Heiligen Abend daheim verbracht, sonst war ich immer im Altenheim. Und es ist wirklich schön, so die Gemeinschaft erleben da, wenn man sich das vorstellt, dass man da so beieinander sitzt, die Lieder singt, das, was einem so wichtig ist, den Christbaum betrachten, das Gemeinsame und das, die können so viel Sprichel. So eine schöne Gedichte, wenn sie das aufsagen, das ist so Bescheidenheit, dass ich mir denke, wie die da bescheiden sind und was da dann erzählen, was so ist. Nur, weiß ich nicht, wenn sie halt nur Strumpfhosen gekriegt haben oder so. Das ist dann, schau, denke ich mir, ja, das ist schön, dass man das alles so erleben darf. Das ist ein Geschenk. Also so Festlichkeiten ist einer schon recht wichtig und Rituale. Das ist irgendwie, ja, das ist einer wichtig.
Wenn wir kurz noch beim Dienstplan bleiben und bei der Zeit und der Arbeitszeit, das Thema das auch ein Problem sicherlich ist, ist das Einspringen. Wenn Kolleginnen halt krank werden oder nicht da sind, das war wahrscheinlich in der Pandemie auch ein großes Thema. Wie oft kommt denn das vor, dass man dann spontan einspringen muss und die freien Tage eigentlich erst recht wieder nicht nehmen kann?
Die Pandemie war natürlich eine Ausnahmesituation, sage ich jetzt, weil da hat man wirklich nicht gewusst, wer kommt in der Früh und wer kommt nicht. Und dann ist man oft ja, zu zweit und das war enorm, wirklich. Das war eine ganz große Belastung. Und sagen wir so, einmal oder zweimal im Monat kann es da passieren, dass du einspringen musst. Und die freien Tage sind wieder gekürzt.
Und da kann man dann nicht sagen, na, jetzt habe ich aber eigentlich schon einen Ausflug geplant.
Naja, meistens macht man es dann aus den Kollegen zuliebe. Ich sage immer, das sind Frauen oder wahrscheinlich sind es Männer in dem Beruf auch, die geben halt dann mehr 150%, das will unter 100%. Und dann geht man einfach in die Arbeit, ja. Dann lässt man halt das andere wieder hinten und geht wieder in die Arbeit.
Weil man sich wahrscheinlich auch denkt, ja, die Leute brauchen mich dort.
Die Leute brauchen mich und die Kollegin und dann ist Salani und das möchte man dann auch nicht. Und man weiß dann wieder einen Tagesablauf, wo es dann gekürzt werden muss, trotzdem, dass es funktioniert.
Die Arbeiterkammer in Oberösterreich erstellt ja regelmäßig den Arbeitsklimaindex über die Arbeitszufriedenheit, wo wir eben auch im Jahr 2000 schon einmal gesprochen haben. Und 2021 ist da eben eine Sonderstudie Pflege auch herausgekommen. Und ich möchte ein paar Punkte herausgreifen, die dann eben erwähnt worden sind, warum die Arbeitszufriedenheit ja oder nein vorhanden ist. Fangen wir mal an mit der Bezahlung. Da sind nur 43% zufrieden, steht in dieser Studie. Jetzt habe ich mir dann eigentlich gedacht, es ist eigentlich relativ viel, dass die Leute doch zufrieden sind mit der Bezahlung, weil die ist ja nicht so hoch. Da gibt es aktuelle Stellenangebote vom AMS, habe ich mir herausgesucht. Eine Fachsozialbetreuerin Altenarbeit in Salzburg beim Diakoniewerk für brutto 2.246 Euro. Das sind netto 1.649 Euro dann. Oder in einer anderen Stelle eine Seniorenbetreuerin als Heimhilfe für brutto 1.540. Das sind netto 1.264, wohlgemerkt in Vollzeit. Jetzt stelle ich die Frage, die man in Österreich eigentlich nicht stellt. Wie geht es Ihnen finanziell? Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit der Bezahlung?
Die Bezahlung habe ich mir gestern eigentlich nur mit unserem Zentralbetriebsrat auch darüber gesprochen. Natürlich müsste das mehr werden, weil einfach die Belastungen auch schon mehr werden. Und weil sich das Bild von der alten Arbeit stark geändert hat. Und wenn man für eine 40-Stunden-Kraft ausgeht, 1.600 Euro, wenn ich jetzt alleine wäre und die Kosten, was ich dann schon zum Tragen habe, wie verrechnen Sie das alles aus? Und auf der einen Seite muss ich sagen, ja, bin ich immer noch besser bezahlt als wie oft wie Verkäuferin, Friseurin und, und. Es gibt immer, wenn man das Vergleichen anfängt, wird es ganz schwierig. Darum sind wir dann, glaube ich, als der Großteil dann wieder zufrieden, wenn er in der alten Arbeit arbeitet. Dass er sagt, ich bin da zufrieden, weil ich verdiene trotzdem 1.600 als Frau. Muss man auch dazu sagen. Weil ich glaube, ein Mann sagt danke und die drehe wieder um.
Wie kommen Sie denn jetzt zurecht? Sie sind ja in Altersteilzeit mit wie viel Stunden?
16 Stunden, nimmt das Wenigste genommen.
16 Stunden, was ja für die Freizeit herrlich ist, ja, aber dann von der Bezahlung her?
Um einiges weniger ist, aber ich muss jetzt sagen, ich bin gesegnet. Ich habe einen Partner seit vielen Jahren schon und grundsätzlich sind auch meine Kinder jetzt schon groß und durch das ist das leistbar.
Sie haben jetzt schon angesprochen, die Schwierigkeiten, die es gibt, eben, dass die Anforderungen höher wären, dass es viele Probleme und Belastungen gibt. Das ist ja auch im Arbeitsklimaindex zum Beispiel erwähnt, körperliche Gewalt, Beschimpfungen, sexuelle Belästigung. Kennen Sie dieses Problem der Gewalt und der Übergriffe von Bewohnerinnen auf Pflegende? Und was kann man da tun? Erinnern Sie sich an einen Fall?
Ich persönlich habe es noch nie erlebt, muss ich jetzt auch sagen. Aber ich kann mich sehr gut sagen, da ist meine Grenze und das machen wir jetzt nicht mehr. Also natürlich gibt es Grunderkrankungen oder Männer, wenn du die hast, die was halt, sag jetzt einmal, Alkoholdemenz haben. Und dann auch starke Männer, wenn der bei einem zum Beispiel, wenn man die Biografie kennt und der hat jetzt beim Bundesheer gearbeitet und der hat immer angeschafft. Und dann kommt in ein Pflegeheim zum Pflegen. Und du kommst dann hin als, weiß ich nicht, 25-Jährige, und du sagst, meinst, sollte man bitte in Körperpflege oder waschen gehen, und der will aber gerade nicht, dann wird er nicht keine Freude haben mit dir. Und da hat er mehr Kraft, das wie es an selber, der, ja, das wird dann wahrscheinlich manchmal vielleicht, muss man das zweite Mal dann wieder reingehen, oder dass man es gut mit der Kommunikation hinbringt. Aber das passiert natürlich.
Mhm. Und da müsste man ja eigentlich zu zweit hingehen oder zu dritt dann fast.
Naja, natürlich, aber das wird dann das Problem, dass er nur mehr wütender wird oder so, wahrscheinlich nicht lösen. Und dann, ja, da braucht schon viel, ja, eigentlich Erfahrung schon, dass man das dann lösen kann.
Wie kriegt man es hin? Ich versuche mir das vorzustellen. Sie, die Hörerinnen und Hörer, sehen Sie nicht, Sie sind eine zarte, wirklich zarte, sehr schlanke Frau. Wenn ich mir vorstelle, dass Sie mit einem großen Mann, der sich wehrt, Körperpflege machen müssten, kann ich mir das nicht vorstellen.
Da braucht schon viel Gespür. Einfach ja, Kommunikation.
Menschenkenntnis.
Ja, Menschenkenntnis. Ja.
Körperpflege, das ist ja überhaupt ein heikler Punkt, oder?
Ja.
Gerade bei Männern, aber auch bei Frauen ist natürlich sehr schambesetzt. Wie gehen Sie denn damit um?
Ja, das ist irgendwie schon sehr, weil du kommst wirklich in die Intimsphäre von einem Menschen und auch seine Selbstständigkeit, wo er nicht mehr selbst bestimmen kann, das ist, glaube ich, immer, dass man das bewahrt, dass man das wirklich ja immer achtsam mit dem umgeht. Weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass der das Gefühl hat, er ist ein Stück nur selbstbestimmt und die Menschenwürde nicht so, dass er da Unterstützung braucht. Weil das jetzt nicht mehr so geht, das ist das Allerwichtigste.
Wie kriegen Sie das hin?
Erstens, wenn wir reingehen in ein Zimmer, guten Morgen, grüß Gott, wie haben Sie geschlafen, darf ich Sie unterstützen bei der Körperpflege jetzt, helfen wir gut zusammen, einfach immer im Gespräch bleiben muss man da.
Und sexuelle Übergriffe, den vielleicht auch gerade eben im Zusammenhang mit der Körperpflege, wo man dann jemanden angreift, passiert das?
Ja, naja, habe ich auch noch nie gehabt, natürlich, dass die gern angreifen oder sie greifen dann Busen oder sie mit einem Popo klatschen oder so, aber da sage ich dann immer gleich Stopp. Dann sofort, aber sofort einen Stopp dafür setzen. Nicht einmal lasse ich mir das gefallen. Nicht einmal.
Das wird akzeptiert dann?
Ja, also ich habe da noch nie ein Problem gehabt. Noch nie.
Wenn die Leute schimpfen, weil sie vielleicht so unzufrieden sind oder wenn man ihnen nichts recht machen kann und sie dann die Pflegenden dafür verantwortlich machen, und wo dann die Pflegenden auch irgendwie zum Handkuss kommen und diese furchtbar schlechte Laune und auch die Depression zu spüren kriegen. Was macht man damit? Wie geht man damit um?
Ich habe auch Rituale gehabt. Wir haben einen Fußabstreifer beim Eingang im Altenheim. Und wenn ich in der Früh reingegangen bin, habe ich mir die Füße abgestreift und habe gesagt, gut, heute komme ich da her wieder. Also bin ich wieder in der Arbeit und nehme das mit, was ich jetzt brauche für meine Arbeit. Und beim Aussehen habe ich es wieder abgestreift, meine Füße, und habe gesagt, ich lasse das wieder da, was ich heute wieder alles erlebt habe. Und das muss man sich halt ein bisschen verankern. Und ich bin auch, ja, ich darf ein Stück nach Hause gehen zu Fuß und das passt auch immer ganz gut. Ja.
Da haben Sie eine super Methode entwickelt.
Ja, genau.
Mhm. Das klingt sehr gut.
Ja, das habe ich mir entwickelt. Das.
Kommt es manchmal trotzdem vor, dass man dann irgendeinem Patienten, einen Bewohner, eine Bewohnerin noch im Kopf mittragt nach Hause.
Ja, natürlich auch. Wenn dich was beschäftigt hat oder wenn du dann Menschen, wenn du jetzt lang begleitet hast und der verstirbt halt bei dir, genau bei dir, weil er vielleicht auf dich gewartet hat oder was immer, das macht ja trotzdem auch was mit dir.
Also der Umgang mit dem Sterben, mit dem Tod ist sicherlich ein ganz schwerer Teil Ihrer Arbeit. Wie oft kommt es vor, dass jemand stirbt?
Wie oft kommt es wieder vor? Mir eine Kollegin vor kurzem, sind wir in die Kapelle gegangen und wir haben von jedem Bewohner ein Totenbild. Und da habe ich jetzt in die 23 Jahre, da haben wir es durchgezählt, waren es über 600 Bewohner. Also im Durchschnitt, im Jahresdurchschnitt, würde ich sagen, so 40 Bewohner.
Wie begleitet man denn jemanden in den Tod?
Wenn man das merkt, wahrscheinlich hat man vorher schon mit einem Gespräch gehabt, ob er will, dass die Angehörigen dabei sind, ob er nur ein Medikament kriegt, ob er nur was zum Erzählen hat, was er gern möchte, ja, was vielleicht nur sein Wunsch ist oder so, was man ihm weitergeben sollte. Und einfach für ihn da sein. Ich glaube, einfach nur die Hand halten und nur da sein, ist das Allerschönste. Und spüren, was passiert. Und wenn er dann so seelenruhig einschläft und so, das ist so ein Geschenk. Weil das kennt man ja dann so an, wenn es ja irgendwie das so der letzte Atemzug ist, ein so erleichtert. Und ja, ich darf jetzt dort hingehen, wo immer sein Weg ist.
Es sind ja relativ viele, die Sie schon sterben gesehen haben oder sehr viele Fälle. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, was Sie mir auch im Vorgespräch erzählt haben, wie gut oder schlecht beisammen waren die Leute früher, wie alt waren sie und wie schaut es jetzt aus?
Also wie ich ins Altenheim gekommen bin oder gegangen bin vor 23 Jahren, da waren der Großteil der Bewohner mobil, haben oft auch noch ein Auto gehabt, sind in Urlaub gefahren. Also da hat es ganz wenige gegeben, die was zum Pflegen waren. Da sind die meisten Bewohner in Speisesaal gegangen, weil wir haben einen Speisesaal gehabt. Da ist jetzt kein einziger Bewohner mehr in den Speisesaal. Es sind alle auf die Stationen. Die Grunderkrankungen sind auch viel intensiver geworden. Schlaganfälle, Dement, Alkoholdement, psychische Erkrankungen. Und der Aufenthalt ist auch viel, viel kürzer geworden. Da reden wir jetzt zwischen 4 und 5 Jahren. Und wir haben Bewohner gehabt, die was 10 Jahre da waren. Ganz am Anfang. Sicher über 10 Jahre. Und jetzt ist der Durchschnitt, wenn es lang da sind, 4 Jahre.
Damit man in ein Seniorenwohnheim kommen kann, braucht man bestimmte Pflegestufen. Also das ist auch wieder nach Bundesländern verschieden, aber es ist so im Schnitt zwischen 3 und 4. Und früher war es entweder gar keine oder 1 oder so. Ja. Und jetzt, was heißt das, Pflegestufe 3? Da kann sich jetzt vielleicht nicht jeder, der zuhört, gerade was vorstellen. Wie schlecht oder wie gut ist wer beisammen? Welche Tätigkeiten kann er oder sie nicht mehr machen? Es ist so ein Schlüssel nach verschiedenen Stunden Pflegebedarf. Das wollen wir jetzt nicht herunterbeten, die Zahlen. Aber vielleicht könnten Sie sagen, anhand von was kann jemand nicht mit Pflegestufe 3, wenn er ins Heim kommt?
Also wenn er mit Pflegestufe 3 ins Heim kommt, stößt dann ein Bewohner vor, der was mit einem Rollator oder mit einem Gehstock, vielleicht noch einen leichten Schlaganfall oder einen leichten Schluckbeschwerden. Trotzdem vielleicht sich nur selber alleine die Toilette aufsuchen kann, braucht einfach nur leichte Unterstützung bei der Körperpflege und kann sich seinen Tagesablauf nur so halbwegs alleine gestalten. Das ist Pflegestufe 3. Oder braucht er dann Medikamente und Arztbesuche, aber da braucht er schon überall Unterstützung. Aber das sind die wenigsten, was da jetzt schon kommen. Also da würde ich ja sagen, Pflegestufe 4, die nächste ist schon, kommt ins Altenheim. Die brauchen eben dann schon mehr Unterstützung, die brauchen immer Unterstützung beim Toilettengang, die komplette Körperpflege, nur ein bisschen selbstständig, dass sie den Tagesablauf Nachmittag alleine verbringen können und dann wird es halt immer hecher, gell?
Also Sie haben jetzt die Pflegestufen 3 und 4 erklärt und dieser sogenannte Mindestpflegepersonalschlüssel oder Pflegeschlüssel, der legt ja fest, wie viele Patienten und Patientinnen ein Pfleger zu betreuen hat. Wie schaut denn das aus? Wie wird denn das berechnet? Wie ist das bei Ihnen?
Also der Pflegeschlüssel, sagen wir es, das ist das große, große Thema an die Politik. Die große Bitte an die Politik, dass sie sich den Pflegeschlüssel anschauen. Weil der Pflegeschlüssel enthält dann, umso wer höher am Pflegeschlüssel hat, umso mehr Personal kannst du ansuchen. Also wenn ich Pflegestufe 7 habe, kriege ich mehr Personal, als wenn ich Pflegestufe 3 oder 4 nehme.
Da schreibt eben auch die Arbeiterkammer Oberösterreich in diesem Arbeitsklima-Index-Untersuchung. Seit 1998 ist der Mindestpflegepersonalschlüssel für Alten- und Pflegeheime in Kraft. Dabei ist der Schlüssel schon lange nicht mehr zeitgemäß. Neue Konzepte, die massive Zunahme von Demenzkranken, die ja eben auch sehr viel mehr Pflege brauchen, die Veränderung der Beschäftigtenstrukturen in den Pflegeheimen und die Nichtbeachtung von Krankenständen bringen die Beschäftigten an die Grenze der Belastbarkeit. Würden Sie das unterschreiben?
Ja, das unterschreibe ich sofort. Ja, das ist so.
Da gibt es ja jetzt auch die Untersuchungen bis 2030. Meint die Caritas, bräuchte man 100.000 zusätzliche Mitarbeiterinnen in der Pflege. Und der Gesundheitsminister ist jetzt eben auch bei der Vorstellung der Reform von 75.000 ausgegangen. Also das ist schon sehr, sehr viel. Man merkt, was für ein Mangel da ist und was für ein Notstand eigentlich schon herrscht.
Ja, aber der Notstand besteht schon, der ist in den jeden Jahr gewachsen und es ist nichts passiert. Das ist das Dilemma.
Welche Arbeit bleibt denn am ehesten auf der Strecke, wenn es zu wenig Leute gibt?
die Beschäftigung Nachmittag mit Jana vielleicht einmal spazieren gehen, ein Spiel machen, Biografiearbeit, ein gemeinsames Gespräch. Und wenn dir das halt wichtig ist, die Haare noch eintragen, für manche natürlich, dass das oder Nägel lackieren, das lässt man halt dann schneller weg. Gell?
Mhm. Das heißt, man konzentriert sich nur wirklich auf das, was unbedingt notwendig ist.
Ja, genau. Essen und Trinken.
Und Körperpflege.
Und Körperpflege, ja.
Mhm. Erzählen die Leute auch viel von ihrer Biografie oder von ihrer Geschichte?
Ja, mhm. Wenn man sie dazu sitzt schon, ja. Mhm.
Wenn man die Zeit hat.
Ja, ja. Genau. Mhm. Ja. Und das ist wirklich, wirklich die große Bereicherung dann, was man sieht, wenn man das auch hört, ob sie einen Partner verloren haben, ob sie auch Kinder schon verloren haben. Gell? Natürlich auch schon, was sie das dann erzählen, was das für einen geheißen hat oder wenn sie flüchten müssen haben oder in Krieg miterlebt haben, was sie alles gemacht haben. Ja. Oder wenn man sich selber denkt, man fährt in den Urlaub und du fragst es dann, wo warst du einmal? Ja, ich bin einmal ins Mühlviertel gegangen. Dann denkst du, okay. Mhm. Oder ich war einmal in Linz. Sieht man es wieder von einer ganz anderen Seite.
Weil Demenzerkrankungen jetzt auch schon öfter angeklungen sind. In Österreich sind ja zwischen 115 und 130.000 Menschen mit irgendeiner Form von Demenzerkrankung konfrontiert. Und daher gibt es natürlich auch zunehmend Demenzkranke im Seniorenwohnheim. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Demenzkranken? Hat es da eben vor 20 Jahren oder mehr, wie Sie begonnen haben, haben Sie auch schon so viele Demenzerkrankte gehabt? Und was sind die Herausforderungen?
Vor 20 Jahren ist mir erfahren, haben wir nicht so viel gehabt. Das wirkt wirklich immer mehr, weil ich auch das Gefühl habe, dass einfach die Menschen älter werden. Und die größten Herausforderungen sind halt immer, wenn es zum Beispiel so die ersten Phase sind, das Heimgehen oder die Kinder suchen. Immer jetzt gibt es zwar Ausbildungen für die Validation, dass man da Gespräche führt, dass man es gut wieder zurückholen kann oder ablenken kann, dass man es nicht, weil am Anfang haben wir es wirklich aufsuchen müssen. Da hat man die Polizei öfter gebraucht. Heute gibt es natürlich schon einige Systeme dazu, dass es so eine Uhr gibt, wenn es ausgegangen, das piepselt. Das ist schon recht hilfreich.
Demenzerkrankung ist ja auch oft eine Verhaltensänderung oder auch mit Aggression wiederum verbunden. Machen Sie da auch Erfahrungen damit? Wie äußert sich denn das?
Da habe ich erst letzte Nachtdienstentnahme gehabt. Die war bis jetzt eigentlich sehr dement und jetzt hat sie irgendwie wieder so einen Demenzschub gehabt und jetzt will sie auf der Stelle heimgehen und wenn sie das nicht, dann haut sie zu. Dann nimmt sie ihr Taschen und ihr ganz, also ihr Gewand, das packt sie zusammen und wenn sie das dann also irgendwie auf ein anderes Gespräch, dann wird es wirklich saugrantig. Und dann wird es so aggressiv, dass sie sagt, ja, wir liegen es an und das stimmt gar nicht und der Sohn ist eh daheim und sie geht jetzt heim und das ist alles der Lohn, was wir sagen. Und das ist natürlich dann schon schwierig, wenn man es dann irgendwie, bis er sie wieder beruhigt hat. Gell? Weil dann nehmen sie da kein Medikament nicht, das verweigern sie dann total, weil sie natürlich dann glauben, du willst einer irgendwas unterjubeln. Das geht dann gar nicht. Da braucht es dann schon viel Zeit.
Wir haben festgestellt, es gibt einfach zu wenig Personal, um diese riesige Herausforderung bewältigen zu können. Und die Pandemie hat natürlich die Situation in dem Bereich noch einmal verschärft. Was waren denn Ihre Erfahrungen während der Pandemiezeit?
Also das war eine ganz große Herausforderung. Ich muss auch sagen, wir waren das erste Haus, was auch in der Zeitung waren, weil wir, weiß nicht, die ersten Bewohner gehabt haben mit dem Coronavirus. Da glaubst du, das ist jetzt der falsche Film, weil wir haben am Abend nicht gewusst, ob wir heimgehen dürfen, was jetzt passiert. Dann haben wir gesagt, wir können jetzt nicht alle da bleiben oder was auch immer, bis das dann rennert worden ist. Und dann sind natürlich die Masken gekommen, die Anzüge gekommen, alle in die Zimmer und jeden Einzelnen im Zimmer zu versorgen, jeden. Und dann dazu, die was Corona gehabt haben, hast dann den Schutzanzug, den Kittel, die Masken, nur Masken, zwei Paar Handschuhe und das habe ich in dem Zimmer ausziehen müssen und ins nächste Zimmer einige. Also du hast gar nicht gewusst, hast du jetzt einen Anzug oder nicht. Und die Leute haben sehr, sehr darunter gelitten, wirklich.
Weil sie auch keine Besuche gekriegt
Nein.
haben?
Genau. Mhm. Ja, kein Besuche, kein Anspruch, kein ja, und du bist irgendwie beschäftigt gewesen, dass das versorgt in die Zimmern.
Und dann hat es ja den großen Applaus gegeben, sozusagen, wir holen die Pflegekräfte endlich mal vor den Vorhang und machen den öffentlichen Applaus. Und ich glaube, es hat dann auch ein bisschen Geld gegeben oder so. Wie haben Sie das dann erfahren? Also war das das, was Sie sich erwartet haben an Wertschätzung, oder hätte es irgendwie ein bisschen anders gemacht werden sollen? Was haben Sie bekommen?
Der Applaus war recht nett, muss ich sagen, aber dann denkst du selber, ja, ist eh nett. Und was habe ich vom Applaus? Gar nichts, gar nichts. Dann hat es einmal geheißen, wir kriegen 1.000 €. Dann hat es einmal 500 € gegeben, nach einem Jahr, halben, dreiviertel Jahr. Aber mit Auflagen. Du hast Corona-Bewohner betreuen müssen und nur die Dienste, wo eingeteilt warst, hat es auch wieder Auflagen gegeben, weil sonst hast du das nicht gekriegt. Und dann denke ich mir immer, die Reinigungsfrau oder die Stützkraft, die haben alle das Gleiche, wir haben alle das Gleiche tun müssen, weil ich unterschiedliche Aufgaben, und die haben alle das nicht gekriegt. Oder die Küche oder was, der Verwaltungsaufwand, das war ja bei alle gleich, die haben das alle nicht gekriegt. Das hat auch ein böses Blut gemacht.
Und dann hat es auch noch Waffel gegeben, oder?
Ja, Waffel haben wir auch mal gekriegt. Ja, genau, da hat der Politiker dann Waffel verbreitet. Ich habe mir gedacht, Gott sei Dank haben wir nicht gesehen. Weil da wirklich, da musst du dich so bemühen, dass du denkst, hallo, okay, Waffel kriegen wir jetzt.
Wie ist es mit der Wertschätzung überhaupt? Also das ist sicherlich der falsche Weg gewesen, Waffel vorbeizubringen. Wie ist es sonst mit der Wertschätzung in Ihrem Beruf?
Ich denke mir immer, dass für viele sicher die Wertschätzung gegeben ist, aber ich glaube, dass die meiste Wertschätzung vom Haus selber passieren muss, also von unseren Chefitäten. Ich glaube, dass das am meisten ankommt. Das finde ich persönlich, denke mir immer, das ist das Beste, wenn das passiert.
Und passiert das?
Ja, genau. Oder ich kann auch hingehen und sagen, ich möchte das und das rückmelden und sagen, ja, könnte man sich das anschauen oder mich das rückmelden. Und das, ja, das ist schon wichtig. Ich denke mir immer, dass das, ja, das ist das meiste, was man dann wieder gibt. Weil ich habe nichts davon, wenn wer, weiß ich nicht, in Wien oder irgendwo anders sagt, ja, die Pflege ist eh gut. Ja, das spüre ich nicht. Und die meiste Wertschätzung, was wir auch gekriegt haben, von Angehörigen natürlich, das ist ja wirklich was Schönes. Wenn du eine Rückmeldung kriegst, dass du sagst, danke, dass du so gut meine Mama gepflegt habt oder mein Papa gepflegt habt. Wenn sie uns einen Brief schreiben, das war immer auch in der Pandemiezeit. Karten geschrieben, danke, dass für uns alle da seid. Ich glaube, das nimmt man am meisten wahr und an.
Ich möchte jetzt noch ein Thema ansprechen. Wir haben Konflikte angesprochen, wir haben Gewalt angesprochen, sexuelle Übergriffe, alle diese Schattenseiten des schönen Berufes, über den man einfach auch sprechen muss. Und ein schwieriges Thema ist, wenn es zu Übergriffen oder Misshandlungen kommt von Bewohnerinnen und Bewohnern durch Pflegepersonal. Also die älteren Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht noch an den Pflegeskandal von Leinz, wo ja Schwestern dann tatsächlich Bewohnerinnen getötet haben. Das war 1989. Und jetzt erst vor kurzem, vor einem Jahr, 2021, ist ein Pflegeskandal in Niederösterreich in einem Heim aufgeflogen, wo es eben zu Misshandlungen gekommen ist, wo Pfleger, Pflegerinnen, Bewohnerinnen misshandelt haben, wo es auch sexuelle Übergriffe gegeben hat. Frau Brandner, wie kann man sich das erklären? Was muss da passieren, dass es so etwas gibt, dass sowas passieren kann? Wie können Sie sich das erklären?
Ich persönlich kann mir sowas gar nicht vorstellen. Ich kann nur sagen, dass ich mir denke, ich habe einfach keine Toleranzgrenze mehr, und ich glaube, dass ich dann schon viel zu lange schon in den Job war oder gemacht habe und dass ich das nicht mehr spüre, ob ich jetzt Grenzen setze oder Macht ausübe. Und wenn ich das irgendwie bei einem Kollegen oder bei mir selber spüren darf, dass ich nicht mehr weiß, dass das jetzt schon über meine langen Grenzen drüber ist. Und wenn da wer einen Mund halten darf, das finde ich ganz entsetzlich.
Also wenn man immer spürt, dass man eigentlich das nicht mehr schafft.
Genau, dass man das nicht mehr schafft. Dass der Beruf, oder dass ich das einfach alles schon fühlst. Dass man, wenn der nur Piep sagt, ich schon krantig bin, wenn der was braucht von mir. Oder wenn er sagt, jetzt will er nur mal vielleicht, weil wir gerade auf der Toilette waren, jetzt muss er nur mal gehen. Und ich sage, jetzt, ich reagiere gleich krantig, oder ich würde es dann nicht machen. Wenn ich dann bei mir nicht selber schon die Alarmglocken hören würde, ja, das findet ich ganz schlimm.
Gibt es da eigentlich so ein Netzwerk jetzt in Ihrem Kollegenkreis oder im Heim, wo Sie sind, dass man sich ausreden kann, austauschen kann, dass man eben genau bespricht, ich bin so am Ende, ich weiß nicht mehr, womöglich kommt man die Hand aus oder irgend so was Schreckliches. Mhm. Gibt es da ein Kreis, wo man sich besprechen kann?
Natürlich gibt es auch, also jetzt natürlich auch also unter Dienstbesprechungen, und das muss ich schon auch sagen, dass ich, wenn eine Kollegin jetzt sagt, ich habe den Bewohner heute, geht da nicht mehr rein, weil heute ist mein Heferl voll. Heute hat er mich schon 3 Millionen oder 4 Mal oder 5 Mal was gefragt, und ich möchte jetzt da, bitte geh du zu dem Bewohner jetzt rein oder zu der Bewohnerin, weil ich möchte es nicht mehr. Und das finde ich schon mal gut, dass man das macht. Und dann gibt es auch natürlich, kann ich sagen, zum Chef oder zur Chefin, ich brauche da Supervision, oder es gibt jetzt wieder Supervisionen oder Teamtage, dass ich sagen kann, mir ist das schon viel, oder ich möchte ja wieder ein bisschen an Abstand, und ja, das gibt's schon.
Mhm. Und was passiert auf so einem Teamtag?
Da kann ich das sagen, was mich zumindest belastet. Dabei sage ich das, oder was ich zumindest das vielleicht jetzt brauche, oder wenn ich auch mit einer Kollegin einen Konflikt hätte, und die muss aber dann arbeiten mit ihr, dass man da auch wieder die Tage gut verbringt. Das passiert natürlich auch, dass ich sage, das muss ausgesprochen werden. Weil, ja, aus welchem Grund nicht mehr, dass man da irgendwie einen Konflikt zusammengebracht hat. Und das passiert jetzt eigentlich, jetzt kommt das wieder, dass man das wieder kriegt.
Mhm. Also, dass man dann im Team sowas löst.
Mhm, dass man im Team das löst.
Direkt ansprechen kann. Mir graust plötzlich so viel vor dem Herrn XY.
Genau, oder ich mag da jetzt nicht hingehen, weil er immer, wenn ich kommen würde, genau, dass ich ihm im Teambereich wasche, oder er macht dann anzügliche, oder ja, was immer. Und dass ich dann sage, nein, da möchte ich jetzt einmal einen Monat, oder ich wechsle da die Station. Mhm. Es geht natürlich auch, dass ich sage, nein, da möchte ich jetzt einmal auf eine andere Station gehen, weil dass ich mich da wieder einen Abstand habe. Und das ist schon wichtig, dass man das macht.
Sie selber, Frau Brandner, sind ja jetzt in Altersteilzeit mit 16 Stunden, haben wir schon angesprochen. Und Sie arbeiten ja vor allem am Wochenende. Und jetzt hätte ich noch eine letzte Frage. Worauf freuen Sie sich denn jetzt am meisten, wenn Sie an das nächste Wochenende Arbeit denken?
Ich freue mich so, dann werde ich Ihnen das erzählen, was ich da gemacht habe heute, dass ich da so ein Interview habe, weil das habe ich Ihnen eh schon erzählt. Und da freue ich mich so, wenn ich das Ihnen erzählen kann, dass ich das machen habe dürfen, dass ich was vom Altenheim erzählen habe dürfen. Da werden Sie dann fragen, was macht man da? Dann sage ich Ihnen, was ich erzählt habe. Und auf das freue ich mich schon recht.
Sie hörten Judith Brandner im Gespräch mit der Altenpflegerin Christine Brandner. Mitarbeit Sandra Knopp. Diese Sendung können Sie 7 Tage lang auf oe1.orf.at nachhören. Morgen um 16.05 Uhr wiederholen wir in Memoriam Sophie Freud ein Gespräch, das Peter Huemer mit ihr geführt hat. Die Sozialarbeiterin, Wissenschaftlerin und letzte verbliebene Enkelin Sigmund Freuds ist am vergangenen Freitag im 98. Lebensjahr verstorben. Nächsten Freitag hören Sie »Hoffnung ist Voraussetzung für eine gute Zukunft«. Birgit Dahlheimer im Gespräch mit dem Nachhaltigkeitsforscher und Autor Fred Lux. Im Gespräch jeden Donnerstag um 21 Uhr und jeden Freitag um 16.05 Uhr in Ihrem Programm Österreich 1.